Prosit Neujahr, liebe Doris. Hast du Vorsätze für 2026?
Ja, ich möchte alle frommen Vorhaben brechen. Das verheißt doppeltes Vergnügen, Genuss und nie wieder schlechtes Gewissen. Und du, lieber Michael?
Vielleicht mehr Serien schauen?
Wahnsinn, noch mehr?
Ja, ein bisschen was geht da, glaube ich, noch. Ich bin Michael Steingruber.
Und ich bin Doris Prisching. Ihr hört Serienreif, den Podcast über die aussichtsreiche Welt der Serien. Wir schauen heute nach vorne, was wir immer tun, jedoch heute ganz besonders, welche Highlights das Jahr 2026 in Sachen Streaming und Fernsehen bringt.
Genau, aber bevor wir das tun, wagen wir noch einen kleinen Rückblick, nämlich auf die Highlights und Enttäuschungen des letzten Serienjahres. Und dieses fand ein recht fulminantes Ende mit der finalen Staffel von Stranger Things. 3 Jahre mussten Fans der Horrorserie mit Nostalgiefaktor darauf warten. Und neben der großen letzten Schlacht gegen das Böse gab es auch viele emotionale Momente und ein eben solches Abschiednehmen mit den Charakteren aus Hawkins. Leider blieben auch sehr viele Fragen offen, was auf Social Media gleich für diverse Verschwörungserzählungen gesorgt hat. User wollten da irgendwelche Indizien gefunden haben, dass es eigentlich noch eine Überraschungsfolge geben wird nach der offiziellen letzten Folge. Aber wie so oft war es auch bei diesem Verschwörungsmythos so, dass sich das als falsch herausgestellt hat. Trotzdem zeigt das Ganze einfach diesen großen popkulturellen Einfluss, den die Serie hatte. Den hatte auch die 3. Staffel von The White Lotus, wo es um die Superreichen geht und ihre Probleme in Luxushotels. Bei der 3. Staffel gab es auch allerlei Spekulationen über vermeintliche Geheimcodes, die wurden da online diskutiert. Und Parker Posey, großartige Schauspielerin, die da zum ersten Mal dabei war, hat auch für Memes gesorgt mit ihrem Akzent, dem sie ihre Rolle verlieh. Buddhism, sage ich dazu nur. Ja, ansonsten war für mich auch die 2. Staffel des Good Wife Spin-offs Elspeth ein Highlight. Die schrullige Anwältin Elspeth Tassioni, die mit ihrem feinen Gespür allerlei Mordfälle in New York löst, wird in der 2. Staffel menschlich und zeigt sogar ein paar Schwächen. Was waren denn deine Highlights, Doris?
Also es ist ja ganz schön, in Erinnerungen zu schwelgen. Und wenn du da diese Sachen aufzählst, dann bin ja wirklich irgendwie sofort dabei und ich muss auch sagen, also Stranger Things hat einen respektablen Abschluss gefunden. Ich glaube, es ist jetzt auch wirklich gut, dass es aus ist.
Oh ja.
Das Ende ist okay. Die allerletzte Folge war ein bisschen anstrengend, aber dann auch wieder okay. Aber wie gesagt, das ist jetzt ganz gut, dass vorbei ist.
Hast du auch diese Geheimcodes entdeckt oder die Indizien gedacht, dass es noch eine weitere Folge geben wird?
Der Geheimcode, der für mich da im Spiel war, war eigentlich eher der, kriege ich jetzt irgendwo die Info, wann es jetzt endlich aus ist. Ja? Weil ich muss schon sagen, also es hat dann zum Schluss schon richtige Längen gehabt. Mir ist immer alles zu lang und es könnte immer, ich weiß nicht, der 80% manchmal kürzer sein. Auch diese letzte Folge war zu lang. Wir müssen nochmal.
Extrem,
unnötig. Ja.
Ja.
Aber gut, jetzt ist es vorbei.
Ja.
The White Lotus und Parker Posey voll bei dir. Das ist wirklich auch für mich die. Also schon eine absolut bewundernswerte Leistung, wie halt auch im 3. Aufguss. Es wieder geschafft wurde, dasselbe Setting, natürlich an einem anderen Ort, dieselbe Eat the Rich-Konstellation und das trotzdem aber wieder so hinzukriegen und natürlich eben halt auch unter Anbetracht des großen, großen Verlustes, mit dem die Serie an den Start ging. Wir spoilern jetzt nicht.
Aber ich weiß sonst natürlich,
was du meinst. Sonst müssen wir es wieder rausschneiden, weil ich sage. Aber das ist für mich wirklich sehr beeindruckend gewesen. Und Elspeth, man kann nur Fan sein von ihr. Sie ist wirklich die Beste. Ja. Ich habe ein paar weitere Highlights. Meine persönliche Goldmedaille geht und ich habe mich natürlich total gefreut, dass sie jetzt bei den Golden Globes geräumt hat. Jean Smart ist die 4. Staffel von Hex. Man kann sie jetzt auf RTL Plus sehen, aber ich glaube auch schon auf HBO Max, die ja neu gestartet sind. Wer sich gedacht hat, dass nach dem Emmy-Regen für die Vorgänger die Luft draußen ist, der hat wirklich sich gewaltig getäuscht. Das verbale Dauerfeuer zwischen der legendären Deborah Vance und ihrer Autorin Eva Dennis ist im Late-Night-Setting schärfer und bissiger denn je. Diese Comedy bleibt bis in die Nebenrollen hinein einfach famos. Es ist ein totaler Glücksfall. Ich liebe jede einzelne Figur. Und man erfährt aber auch so viel über die Härten des Businesses und man sieht, wie wichtig das Streiten ist, aber auch das Versöhnen. Michael, wir haben dazu eine eigene Folge Serienreif gewidmet.
Stimmt, genau.
Es war besser leben. Silber sichert sich bei mir in meiner persönlichen Siegergala Natascha Lyonne in der zweiten Staffel von Pokerface, Charlie Cale mit ihrem untrüglichen Plymouth Barracuda und dem Lügendetektor-Gespür ist für mich die coolste Socke der TV-Geschichte. Das ist eine moderne Columbo-Huldigung und überhaupt so eine Hommage an die alten Krimis, aber auch eine Hommage an die USA, wie es mal war, halt eben vom Drugstore, von den Tankstellen und von den Casinos und wo auch immer sie auftritt, das sind ja eben so diese zentralen Plätze. Es ist einfach großartig und es waren wieder super, super Gaststars dabei. Giancarlo Esposito, eine Wahnsinnsfolge und die allerbeste war Gaby Hoffmann, die mit dem Krokodil, man kann das wirklich nur lieben. Mein absoluter Tipp für alle, und die haben jetzt auch gerade bei den Golden Globes gewonnen, alle, die keine emotionalen Grenzgänge scheuen, müssen Dying for Sex schauen. Michelle Williams spielt da eine krebskranke Frau, die nach ihrer Diagnose ihr altes Leben hinter sich lässt, um endlich ihre Sexualität zu entdecken. Die Serie schafft für mich das Unmögliche, sie ist absolut wahrhaftig, sie ist wahnsinnig komisch und natürlich auch sehr traurig, so dass man wirklich nach der letzten Folge schon mehr als eine Träne verdrückt.
Ja, Hex finde ich auch ganz toll und Pokerface gehört auch zu meinen Highlights, muss ich sagen. Gerade die zweite Staffel fand ich noch cooler als die erste irgendwie. Für mich war auch Cynthia Erivo die Folge, wo sie, glaube ich, 5 Schwestern spielt.
Ah,
ganz gut, ich glaube, das war gleich die erste. Fans unseres Podcasts wissen, bei diesen Rückblicken sprechen nicht nur Doris und ich, sondern wir lassen auch immer Serienfans aus der Redaktion zu Wort kommen. So ist das auch heute so. Den Anfang macht die stellvertretende Chefredakteurin Nana Siebert.
Mein absolutes Serienhighlight 2025 ist die Netflix-Miniserie Adolescence. Adolescence erzählt von einem Mord unter Jugendlichen. Der 13-jährige Jamie Miller wird eines Morgens von der Polizei verhaftet und aufs Polizeirevier gebracht, wird verdächtigt, eine Mitschülerin getötet zu haben. Das ist schon mal ein sehr beunruhigender Plot, aber Adolescence ist weit mehr als eine klassische Krimiserie. Es geht nicht um das Whodunit, das liegt von Anfang an da, sondern es geht darum, wie sich Männer- und Frauenbilder entwickelt haben und wie es nach wie vor gibt oder manchen Männern das Gefühl gibt, Frauen wären weniger wert oder müssten, wenn sie denn überlegen sind, abgewertet werden. Das ist das Grundthema dieser Serie und das wird in jeder der 4 Episoden aus einer anderen Perspektive ganz beiläufig fast schon erzählt. Das schwingt als Grundthema immer mit. Adolescence ist aber auch deswegen so beeindruckend, weil der Nachwuchsdarsteller Owen Cooper, der den jungen Jamie, den Mörder, spielt, einfach ein unglaubliches Talent ist. Also selten gab es so eine beeindruckende Performance eines jungen Darstellers, eines jungen Laiendarstellers. Er verwandelt sich auf eine so intensive, so eine unfassbare Art von einem lieben Kind hin in einen aggressiven, hasserfüllten jungen Mann binnen Sekunden. Und dazu zu sehen, das ist atemabschnürend und ganz zu Recht wurde Owen Cooper für diese Darstellung mehrfach ausgezeichnet. Interessant ist Adolescence auch, weil jede der Episoden in der One-Shot-Technik aufgezeichnet wurde. Das ist eine Technik, die ohne Schnitte auskommt. Es wird tatsächlich jeder Dialog vorab eingeprüft, jede Kameraszene geprobt und dann wird alles in einem Durchgang gefilmt. Das ist also ein bisschen wie ein Theaterstück, wie eine Ballettchoreografie. Es ist unfassbar und es erzeugt eine Unmittelbarkeit in diesen Episoden, die wirklich sehr ungewöhnlich ist. Deswegen völlig zu Recht für mich die beste Serie, die beeindruckendste Serie des Jahres.
Weiter geht's mit Filmredakteurin Valerie Dirk. Valerie ist die dritte im Bunde seit vergangenem Jahr. Wir haben gegründet eine Filmedition Serienreif.
Genau.
In Serienreif geht es auch über Film. Das nächste Mal übrigens am 5.2. zu den Oscar-Nominierungen. Seid wieder dabei, es wird spannend. Ihr wart 2025 unter anderem nach einem tödlichen Virus zumute. Das ist auch eigen, aber hören wir mal rein, wie sie das begründet.
Das letzte Jahr war meiner Meinung nach reich an wirklich kreativen und interessanten und originellen Serien. Für mich hat es angefangen mit Severance. Es war zwar schon die zweite Staffel, mich hat vor allem die erste Staffel von Severance sehr begeistert. die Figurenkonstellation, die Besetzung, das Setting in diesem grauen, labyrinthartigen Bürokomplex. Das hat mich auf jeden Fall wahnsinnig in seinen Bann gezogen am Anfang des Jahres. Dann kam schon das Studio, ebenfalls auf Apple TV, eine Serie von und mit Seth Rogen. Der spielt einen Studiodirektor eines altehrwürdigen Hollywood-Studios, der mit den Herausforderungen der Zeit zu kämpfen hat und versuchen muss, Kunst und Kommerz bestmöglichst zu vereinen. Um ihn herum ist ein wunderbares Ensemble an witzigen Charakteren. Außerdem treten wahnsinnig viele Hollywood-Stars in der Serie auf, von Martin Scorsese über Sarah Polley bis hin zu Paul Dano oder Zoe Kravitz. Es ist einfach eine wunderbar witzige Mieterkomödie auf L.A. und Hollywood und hat auch ein bisschen was altmodisch Slapstickhaftes, was mir sehr gefallen hat. Außerdem vielleicht noch eine ehrenwerte Nennung, weil sie auch von Seth Rogen stammt, die Serie Platonic auf Apple TV mit Rose Byrne. Es geht darin um zwei Jugendfreunde, die sich in ihren 40ern wieder treffen und trotz ihrer Verschiedenheiten irgendwie wieder connecten. Und auch diese Serie ist sehr klamaukhaft, sehr kurzweilig und sehr witzig, finde ich. Offenbar bin ich Seth Rogen-Fan, obwohl ich ihn manchmal zum Fremdschämen finde. Aber nicht in diesem Fall. Dann ein weiteres absolutes Highlight war Pluribus von Vince Gilligan, ebenfalls auf Apple TV, mit Rhea Seehorn in der Rolle einer depressiven Schriftstellerin, die mit der Tatsache zurechtkommen muss, dass die Welt und die Menschheit um sie herum von einem Alien-Virus befallen ist, der alle zu einer heiter gelassenen Masse verschmelzen lässt, außer sie. Sie ist nicht Teil dieser kollektiven Intelligenz und Zufriedenheit, sondern sie führt weiter ihr anstrengendes, von Alkohol und Grant belastetes, individuelles Dasein. Und ich finde, die Serie spielt wahnsinnig klug mit den Fragen nach kollektiven Glücksversprechen und dem Beharren auf der eigenen Individualität, auch wenn das dann mit Leiden verbunden ist. Auf Netflix ist außerdem The Beast in Me zu sehen gewesen, eine Miniserie mit Claire Danes und Matthew Riggs, die ich auch nochmal besonders hervorheben möchte, weil ich finde, beide Darsteller sind wahnsinnig gut und sie spielen sich sozusagen gegenseitig an die Wand. Sie ebenfalls in der Rolle einer depressiven lesbischen Schriftstellerin und er als dubioser Milliardär mit Leichen im Keller. Ein wirklich spannender Psychothriller mit tollen, expressiven Gesichtern, die man so nicht mehr so oft sieht, finde ich, im Fernsehen.
Ja, zur zweiten Staffel von Severance haben wir übrigens auch eine eigene Folge aufgenommen. Da gab es ja einiges zu erklären. Apropos Aufklärung, nämlich die eines Mordes, war das Serienhighlight für Daniel Retschitzeger. Er ist Teil des Podcast-Teams beim Standard.
Hallo, liebe Kollegen von Serienreif. Mein Serienhighlight 2025 war definitiv The Residence. Ein klassisches Whodunit im Stile der besten Agatha Christie-Romane. Im Weißen Haus wird der Chefbutler ermordet und jeder der Anwesenden könnte es gewesen sein. Dieses Mal ist der Chefermittler allerdings kein alter Belgier mit Schnauzbart, sondern eine schwarze Frau, die ganz wunderbar schrullig von Uza Aduba gespielt wird. Nachdem Locked-in-Whodunits im Kino und der Serienwelt ja jetzt jahrelang ignoriert worden sind, gibt es da zumindest einige Produktionen, die eigentlich alle super sind.
Aber nicht alles war rosig. Wir wollen uns, wenn auch nur kurz, weil die schlechten Sachen werden von uns ignoriert, weitgehend ignoriert. Aber ein bisschen müssen wir uns den Enttäuschungen des Jahres 2025 widmen, wobei ich Valerie zustimmen möchte. Es war, finde ich, wirklich ein überdurchschnittlich gutes Jahr. Ja. Wir haben nicht so viele Prequels, Sequels und sonstige. Marvel ist unter meiner Wahrnehmungsgrenze mittlerweile, Gott sei Dank.
Star Wars ebenso,
sondern es gibt viele Originals, also die selber halt aus sich heraus als Drehbuch und nicht als Vorlage. Aber die Enttäuschungen, eine muss ich nennen und genau darum, auch weil es eine Vorlage gab und diese Vorlage gibt es sozusagen in literarischer Form, aber auch als Film, das war der Leopard. Ich habe mich total darauf gefreut, weil ich so naiv war und gedacht habe, das wird so cool wie Ripley. Mit Anthony Scott, diese Verfilmung, diese Serie war ja wirklich großartig. Und überhaupt sollte man ja meinen, dass bei diesem Stoff Sizilien im 19. Jahrhundert ein prunkvolles Palais, historisches Drama, überhaupt nicht viel falsch machen kann. Das Gegenteil ist der Fall. Ich kann mich erinnern, ich habe sogar das Buch noch einmal gelesen, weil ich mich so drauf gefreut habe. Und dann war das, ja, das ist wirklich die Definition Style over Substance. Mhm. Während die Kamera in einem wunderschönen gelblichen Licht über die sizilianische Landschaft schwebt, ist die Story total flach geblieben wie eine ausgewaschene Uniform. Und so war es halt wirklich eigentlich gar nichts. Es war wirklich nichts.
Mhm. Auch Nana Siebert wurde 2025 von einer Serie enttäuscht. Welche das ist, verrät sie am besten selbst.
Das ist die Netflix-Miniserie The Beast in Me. Eigentlich hatte ich an diese Serie ziemlich hohe Erwartungen. Das liegt zum einen daran, dass der Homeland-Macher Howard Gordon dahinter steht und zum anderen, weil die Hauptrolle von Claire Danes gespielt wird. Das ist eine Schauspielerin, die ich eigentlich sehr, sehr schätze. Der Plot der Serie hat mich zumindest im ersten auch ziemlich gepackt. Es geht um eine Schriftstellerin, um eine preisgekrönte Autorin, die aber nun bei ihrem zweiten Buch unter einer Schreibblockade leidet. Und in deren Nachbarschaft zieht nun ein Immobilienheim, der allerdings ein etwas shady Typ ist und außerdem unter dem Verdacht steht, seine Frau ermordet zu haben. Der ganze Plot baut sich im ersten recht mysteriös und verstörend auf. Es sind sehr viele Handlungsstränge und deswegen bin ich auch tatsächlich mal dran geblieben, nur um dann wirklich, wirklich enttäuscht zu werden, wie plump und konstruiert alles einem sehr erwartbaren Ende hinsteuert. Und tatsächlich ist die Auflösung am Ende so, als wäre den Autoren und Autorinnen dieser Serie im Finale dann plötzlich die Kraft ausgegangen und als hätten sie dann schnell in die Hände geklatscht und gesagt, so Leute, wer ist jetzt unsere Täterin, unser Täter? Ich will hier nichts spoilern, wie machen wir das große Crescendo? Und am Ende ist die Serie vorbei und ich zumindest saß enttäuscht da und fand das alles nur noch sehr, sehr langweilig und sehr erwartbar und damit leider hohe Erwartungen nicht erfüllt.
Ich bin ja nicht ganz einer Meinung mit Nana, man kann aber über alles diskutieren. Ich fand es nämlich wirklich spannend. Ich bin auch nicht, offensichtlich nicht so abgebrüht. Auch der Schluss hat mich überrascht. Und Claire Danes ist einfach großartig in dieser Rolle der zweifelnden Verzweifelten. Vor allem aber, was mir wirklich wahnsinnig gut gefallen hat, ist eine Nebensache. Mhm. Wir sehen da eine lesbische Beziehung, die einfach so sein darf, ohne dass sie eine Rolle spielt im Jahr 2025. Und das finde ich wirklich super, dass sowas geht. Das ist ein total großer Fortschritt. Das ist wie eine normale Ehe. Ja? Also die wird jetzt nicht problematisiert oder thematisiert oder sonstig, dass ich The Beast in Me schon allein deshalb mag. Eine gute Prämisse, die zur Telenovela verkommt, das war Daniel Retschitz-Eckers Enttäuschung des Jahres.
Das Lowlight des Jahres hingegen war sicherlich der Milliardärsbunker. Die Welt geht im Atomkrieg unter und reiche Familien verkriechen sich da in einen Luxusbunker und kämpfen darin ums Überleben. In der Theorie super, aber es entwickelt sich recht schnell zu einem wirklich fürchterlichen Telenovela-Plot mit ganz vielen wahnsinnig uninteressanten Familiendramen. Netflix hat das glücklicherweise schon abgesetzt, muss sich wirklich keiner anschauen.
Ja, Doris, du hast jetzt schon gesagt, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein. Wobei dieses Jahr oder eigentlich letztes Jahr schaut die Sache ein bisschen anders aus, finde ich. Es gibt eine Serie, die übertrumpfte alle anderen im negativen Sinn. Publikum und Kritiker sind sich einig. All's Fair, zu sehen auf Disney Plus, ist eine der schlechtesten Serien aller Zeiten. Das ist eigentlich eine Meisterleistung, weil wenn man sich den Cast anschaut, der wirklich hochkarätig besetzt ist mit Glenn Close, Sarah Paulson und Niecy Nash, das muss man mal schaffen. Okay, vielleicht die schauspielerische Leistung von der Autodidaktin Kim Kardashian hat dazu beigetragen, dass die Bewertungen nicht ganz so gut waren. Aber auch die Handlung und die Dialoge und vor allem auch die Ausstattung der Serie waren, ja gelinde gesagt, absurd. Das war auch mein Lowlight des Jahres.
Wir bräuchten jetzt wirklich so einen Button. So. Das ist das absolute Lowlight des Jahres. Es hat wirklich keinen größeren Flop gegeben. Ich glaube, es ist wirklich die schlechteste Serie aller Zeiten. Ich kann mich an keine andere erinnern, ja. Wo man wirklich so fassungslos davor sitzt und sagt, was soll denn das bitte?
Ja, und es macht auch nicht mal Spaß, das anzuschauen. Es ist schlechter als lustig schlecht.
Ja, das muss man schaffen. Oder man breitet den Mantel des Schweigens darüber. Wir haben schon gesagt, also das Vergangene interessiert uns jetzt nicht mehr. Wir blicken voraus. Was bringt das Serienjahr 2026? Sehr viel, kann man sagen. Mhm. sehr originell jetzt von mir.
Von meinem Skript, genau. Meinst du?
Wir haben das Ganze für euch in Kategorien geliefert. Beginnen wir mit einer Serie, die schon gestartet ist und die durchaus das Zeug hat, für mich ein Highlight des Jahres zu werden. Mhm. Das ist The Pitt. Und mit HBO Max gibt es ja auch einen neuen Streamingdienst, der seit Jänner abrufbar ist, für den wir zahlen sollen. Aber ehrlicherweise kommt man wahrscheinlich letztendlich nicht drum herum. The Pitt ist nämlich wahnsinnig gut. Wir werden in Serienreif mindestens eine Folge darüber sprechen müssen. In The Pitt geht es um ein Spital, um ein Pittsburgh Trauma Medical Hospital oder so irgendwie. Und das ist eine Mannschaft, die dort arbeitet und eben halt so Notaufnahme erst versorgt. Und der Chef des Ganzen ist der Dr. Robbie, eine legendäre Figur aus Emergency Room, nämlich Noah Weil. Und der führt diesen ganzen Trupp an. Und die Serie zeigt so viel auf. Ja. Erstens einmal, wie funktioniert so ein Spitalsbetrieb unter einem Hochdruck? Wie funktioniert ein Spitalsbetrieb, wenn an allen Ecken und Enden gespart wird? Das kommt auch immer vor. Wie schaut es in amerikanischen Wartezimmern aus? Man will dort nicht sein. Man möchte sowieso nicht in Wartezimmern unbedingt von Spitals sein, aber in denen noch weniger. Wie schaffen es diese Ärztinnen und Ärzte und das medizinische Personal generell, einfach ihre Menschlichkeit zu bewahren? Sie spenden auch Trost. Sie sind mit ihren Fällen konfrontiert. Es spielt die Opioidkrise natürlich eine total große Rolle. Es spielt aber auch Armut eine große Rolle. Es spielen aber auch eben immer psychische Probleme. Ganz vertrackte Situationen gibt es da. Und wie schafft man das, ohne dass man überschnappt? Ja? Und diese Serie ist so wahrhaftig. Ich habe auch gesagt, dass man beim Bingen vorsichtig sein muss, weil sie so intensiv ist, dass man wirklich verstört ist, wenn man zu viele Folgen schaut. Das ist mir in den letzten Jahren wirklich nicht passiert.
Das Interessante ist ja auch, dass jede Folge eine Stunde von einer 15-stündigen Schicht 1:1 widerspiegelt.
Ja.
Und ich habe gelesen, dass auch bei der Produktion echtes medizinisches Fachpersonal mit eingebunden wurde. Also das heißt, das ist halt wirklich recht authentisch, kann man sagen.
Ja, absolut. Das ist das eine. Und das andere, was ganz, ganz selten ja nur mehr vorkommt, ja, wir haben gesehen, Adolescence hat 4 Folgen. Das A Night of the Kingdoms kommen wir auch noch zu sprechen. Ja. 6 Folgen. Die meisten Serien werden gegreenlightet mit 6 Folgen. Das ist eine Folge des Platzens der Serienblase, dass einfach nicht mehr so viele Folgen produziert werden. Diese Serie hat die erste Staffel 15 Folgen, weil eben 15 Stunden abgebildet werden. Und die zweite Staffel beginnt ja auch jetzt. Und ich glaube, die hat auch wieder 15 Folgen. Es ist also absolut außergewöhnlich. Und hier hat also HBO wieder seinen Status eigentlich belegt, zu sagen, okay, wir gehen jetzt doch noch ein Risiko ein und wollen nicht nur unsere Streaming-Kundschaft zufriedenstellen mit einer möglichst breiten Serie, sondern da hat man wirklich auch wieder an die alte, gute Qualität von HBO gedacht. Ist nicht bei allen so. Das ist auch vielleicht Teil eines kleinen, kleinen Revivals von Krankenhausserien. Es gibt nämlich noch eine große Rückkehr, auf die sich viele freuen. Ich mich jetzt nicht ganz so sehr.
Ich auch nicht.
Aber trotzdem wollen wir es nicht verschweigen. Scrubs kommt wieder. Und Scrubs ist ja tatsächlich auch ein sichtbares Phänomen oder ein sichtbares Zeichen eines Phänomens, das auch 2026 zu bemerken sein wird. Das ist das künstliche am Leben halten von Serien. Da gibt es nämlich auch einige. Ich gebe zu, ich bin Team Emergency Room und war damals schon kein Scrubs-Fan. Aber natürlich werde ich mir die neuen Folgen anschauen. Man weiß noch nicht, von denen man jetzt schon sehr lange weiß, dass sie kommen. Rückkehr der Hauptdarsteller, das ist natürlich schon toll, dass da alle wieder dabei sind, die eben eine Rolle gespielt werden. Und es wird schon sicher super werden. Schauen wir mal.
Wir werden sehen. Nach dem kleinen Revival der Krankenhausserien kommen wir zur nächsten Kategorie, nämlich die der Thriller. Und da steht auch jetzt gleich im Jänner eine Produktion von Ryan Murphy ins Haus. The Beauty heißt es. Das schaut sehr schräg aus und eben ist es von Ryan Murphy, also vielleicht mit Vorsicht zu genießen. Aber der Trailer ist schon ziemlich wahnsinnig. Mit Evan Peters in der Hauptrolle erzählt The Beauty von einer Welt, in der ein künstlich erschaffenes sexuell übertragbares Virus gewöhnliche Menschen zu makellosen Schönheiten verwandelt. Ich musste da sofort an The Substance denken.
Ja,
und
klar.
Und bevor du jetzt sagst, da soll nichts Schlimmeres passieren, das Ganze hat natürlich Nebenwirkungen. Nämlich, wenn du dich infizierst, bist du zwar für kurze Zeit dieses perfekte Wesen, doch dann beginnst du buchstäblich von innen heraus zu explodieren oder zu verbrennen.
Na wumm.
Ja. Die Detectives Madsen und Bennett werden mit dem Phänomen betraut und führen Ermittlungen von Paris über Venedig und Rom bis nach New York. Es ist ein Mix aus Science Fiction, Gesellschaftskritik und Thriller. Neben Peters spielen auch noch Rebecca Hall, Ashton Kutcher in den Hauptrollen und auch Bella Hadid und Isabella Rossellini haben Gastauftritte.
Okay.
Und man kann sagen, dass Ryan Murphy hier zu seinen Wurzeln zurückkehrt. Der war nämlich auch für Nip/Tuck verantwortlich. Man erinnert sich, die Schönheitsdoc-Serie aus den 90er, Nullerjahren, sowas.
Ja, war Nuller, glaube ich, ja. 2001 oder so.
Genau. Und ja, er vermischt hier diese Besessenheit von Schönheit mit Body Horror zu einem globalen Verschwörungsthriller. Wie gesagt, das kann man gut finden oder vielleicht scheitert es auch böse. Wir werden sehen ab 22. Jänner auf Disney Plus. Ein weiterer Thriller ist Scarpetta. Das ist ein echtes Prestigeprojekt mit Starbesetzung. Nicole Kidman spielt hier eine brillante Gerichtsmedizinerin namens Kay Scarpetta. An ihrer Seite agiert keine geringere als Jamie Lee Curtis in der Rolle der impulsiven Schwester. Ja, und diese Serie adaptiert die düsteren Thriller von Patricia Cornwell und setzt auf eine sehr atmosphärische und fast klinische Inszenierung. Das Ganze gibt es ab 11. März auf Prime Video zu sehen.
Wahnsinn, nach so viel schrillen Ding-Dong gehe ich jetzt zu den Kleinoden.
Ja.
Nämlich Deadlock. Ja. Deadlock war so ein kleiner Schatz im vergangenen Jahr für mich und es gibt jetzt eine Fortsetzung. Ich habe die Serie wirklich geliebt. Es ist eine australische Krimiserie gewesen mit zwei großartigen Ermittlerinnen, die sehr konträr waren. Das eine ist Dulcie Collins, Kate Box und Eddie Radcliffe, Madeleine Sammy. Und die zwei verschlägt es diesmal in die Hitze des australischen Northern Territory, wo sie einen neuen Fall lösen, der sich von der Tasmanian-Noir-Stimmung der ersten Staffel unterscheidet und in eine Tropical-Gothic-Ära eintaucht.
Okay.
Cool ist das denn?
Ja.
Also das ist 20. März, Prime Video wird das zu sehen sein.
Spannend. Ja, von den Thrillern kommen wir jetzt zu lustigen Serien, nämlich den Comedy-Serien. Doris, du hast schon Scrubs erwähnt, das ist nicht die einzige Serie, die vielleicht nostalgische Gefühle erweckt, nämlich eine kommt zurück, Malcolm in the Middle.
Ja, das löst schon nostalgische Gefühle aus.
Und positive, auf die freue ich mich
definitiv,
tatsächlich.
Definitiv, ja, ich mich auch.
Ja, und das ist 20 Jahre ist es her, seit diese Serie das Finale feierte und die wohl chaotischste Sippe der Seriengeschichte kehrt jetzt nun zurück und beweist, dass das Leben noch immer unfair ist, wenn man sich an den Anfangsjingle erinnert. Worum geht's? Die Eltern in der Familie Lois und Hal feiern ihren 40. Hochzeitstag und zwingen ihren mittlerweile erwachsenen Sohn Malcolm samt eigener Tochter anzutanzen. Das Ganze gibt's in fast Originalbesetzung, nur Dewey-Darsteller wurde mit Caleb Ellsworth Clark neu besetzt. Ja, und das Wiedersehen mit alten Freunden gibt's ab April 2026 auf Disney Plus. Eine weitere Serie, die man vielleicht auch in der nächsten Kategorie unterbringen hätte können, aber wir haben sie trotzdem hier mal gefeatured, ist die Serie Wonder Man. Sie gehört zu den wohl ungewöhnlichsten Projekten des Marvel Cinematic Universe. Yahya Abdul-Mateen II spielt darin Simon Williams, der in der Comicvorlage ein talentierter Schauspieler und Stuntman ist, aber durch ein Experiment unmenschliche Kräfte erhält. Altbekannt, aber gutes Rezept anscheinend, ja.
Super originell.
Ja, aber das Ganze wird eben als schneidige Satire auf die Hollywood-Filmindustrie beschrieben und unter der Regie von Destin Daniel Cretton, der schon Shang-Chi gemacht hat, wird die Geschichte weniger auf Weltrettungs-Action setzen, sondern stattdessen eine Metakomödie sein, die hinter die Kulissen der Traumfabrik blickt. Wir staunen vor allem über Ben Kingsley als hippiesken Schauspieler. Das Ganze gibt es zu sehen ab 28. Jänner auf Disney Plus.
Ich habe den Trailer gesehen. Also ich möchte es mit Lena Dunham sagen, es ist mir too much, glaube ich. Aber man wird sehen. Ja. Es ist nicht unwitzig. Also vor allem Ben Kingsley als Hippie, das hat schon was. Ja. Es ist nicht unkomisch. Aber Marvel versucht es jetzt offensichtlich wirklich mit allem und geht halt jetzt auch in diese komische Ecke rein. Also,
und kommt doch wieder über deine Wahrnehmungsgrenze.
Vielleicht. Kurz. Die wird auch immer kürzer. Meine Aufmerksamkeitsschwelle. Aber jetzt kommen wir zu Fantasy, ein sehr wichtiges Genre, auch von mir nicht das überaus geliebteste. Aber man kommt natürlich 2026 nicht um A Knight of the Seven Kingdoms. Das ist das Prequel zu Game of Thrones, das George R. R. Martins Novellen folgen dem Heckenritter, Hedge Knight heißt das, Sir Duncan dem Großen, Sir Duncan the Tall, oh, und seinem knappen Eck. Showrunner Ira Parker hat die Serie als Rampe für alle vorgestellt, die noch keinen Zugang zum Game of Thrones Universum hatten, und hat darüber gesagt, das ist das freundlichere Westeros.
Okay.
Wir werden sehen.
Ohne Blut und ohne Inzest.
Oder? Ja, das kann man sich kaum vorstellen. Muss ich auch den Zusatz hinzufügen, er hat gesagt, es ist zu Beginn der freundlichere Westeros. Also es wird dann eh, glaube ich, wieder irgendwie kommen. Dexter Saul Ansel spielt Egg neben dem ehemaligen irischen Rugby-Profi Peter Claffey. Das ist ja was. Oh. Am 19. Jänner HBO Max. Ist schon gestartet, kann man also schon abrufen.
Ja.
Noch nicht gestartet, weil es erst im Sommer kommt, ist House of the Dragon. Da gehen wir wieder ganz in die oberen Regionen der Regierenden, der Herrschenden. Also der verheerende Bürgerkrieg innerhalb des Hauses Targaryen erreicht 2026 seinen blutigen Höhepunkt. Nachdem die zweite Staffel die Fronten zementiert hat, zeigt die dritte Staffel die großen Drachenschlachten. Also jetzt wird an überhaupt nichts mehr gespart. Jetzt fliegen die
Fetzen.
Genau, die Fetzen und die feuerspeienden Drachen werden alles dem Erdboden gleich machen oder auch nicht. Wer sich das anschauen möchte, ist ab Sommer live dabei.
Klingt zumindest vielversprechend, weil mir waren die ersten beiden Staffeln ja viel zu fad. Irgendwie diese ganzen Besprechungen auf irgendwelchen großen Tischen, wo Kriegsstrategien besprochen wurden, das war mir alles eingeschlafen.
Ja, ich kann es nachvollziehen. Ja, es ist ein bisschen zu schön und zu halbert. Ja. Also wenn man jetzt irgendwie sagt, aber es werden jetzt schon Nägel mit Köpfen gemacht. Ja. Wenn man sagt, es gibt jetzt die große Drachenschlacht, dann geht es einfach ums Schlachten und nicht um die
Strategien.
Und nicht ums gute Essen.
Ja. Hoffentlich. Ne. Was man von der nächsten Serie nicht behaupten kann, ist zu wenig Action. Es geht um The Boys. Da steht der ultimative Kampf zwischen Billy Butcher und Homelander an. Findet auch seinen Abschluss. Die Serie hat das Superhelden-Genre ja wirklich radikal dekonstruiert und man kann nur froh darüber sein. Wer die Serie noch nicht gesehen hat, große Empfehlung. Ich finde sie wirklich toll. Und laut den Machern soll sie jetzt mit einem Knall zum Ende kommen, der keine Gefangenen macht. Das klingt ziemlich spannend. Wer da mitmachen will oder dass sich das anschauen will, kann das ab April 2026 auf Prime Video tun. Dann gehen wir weiter mit Lanterns. Doris, keine Sorge, das gehört nicht zu Marvel, sondern zu DC Comics.
Macht das so einen Unterschied?
Ich weiß nicht, musst du sagen. Also auch im Superhelden-Genre. Die Green Lanterns, Hal Jordan und Jon Stewart, müssen im Stil von True Detective einen grauenvollen Mord untersuchen. Kyle Chandler und Aaron Pierre spielen die Hauptrollen. Da kommt Freude auf oder auch nicht. Schauen wir mal ab Juni auf HBO Max. Und dann hätten wir noch The Boroughs. Wir haben vorhin schon gesagt, wir freuen uns, dass Stranger Things jetzt ein Ende gefunden hat. Aber gibt es ein Leben danach? Ja, sagen Matt und Ross Duffer, die Macher, und bringen 2026 die nächste Mystery-Serie auf den Markt. In einer scheinbar friedlichen Seniorenresidenz in der Wüste von New Mexico entdeckt eine Gruppe ungleicher Pensionisten, darunter Alfred Molina, Gina Davis und Bill Pullman, eine übernatürliche Bedrohung. Das Wesen raubt den Bewohnern das Einzige, was sie überhaupt noch haben, eine Zukunft. Zu sehen auf Netflix. Es gibt noch keinen Release-Date, habe ich gesehen.
Es gibt noch keinen, aber darauf freue ich mich tatsächlich
auch. Ja, das klingt super.
Klingt super. Deine Einschlafhilfe, Michael.
Ich weiß, was jetzt kommt. Es
gibt auch eine Fortsetzung dazu, und zwar Shogun.
Yay.
Ja, und unglaublicherweise, wir können es nicht ganz nachvollziehen, war diese erste Staffel ein totaler Erfolg und wurde verlängert. Die neuen Folgen entstehen in enger Zusammenarbeit mit den Nachkommen des Autors James Clavell und führen die Geschichte von Lord Toronaga in seinem Aufstieg zum Shogun im feudalen Japan fort. Kann ja noch was kommen.
Ja.
Schauen wir mal.
Zumindest guter Schlaf.
Ja, genau. Also wir haben aber einen Frühling, einen Sommer und dann kommt erst Shogun. Wir können uns darauf vorbereiten. Also yes. Im Herbst wird es soweit sein auf Disney Plus.
Genau. Wir kommen zur nächsten Kategorie, bevor ich einschlafe. Es geht um Beziehungsserien. Und eine, die jetzt wirklich auch total popkulturellen Einfluss hatte, ist Heated Rivalry. Darin geht es um zwei Eishockey-Superstars, Shane Hollander und Ilya Rosanov, die auf dem Eis verfeindet bis zum Gehtnichtmehr sind, aber im Privaten eine Liebesbeziehung haben. Es geht um Homophobie, um Outing-Geschichten, aber auch um Männlichkeitsbilder und das zeigt eigentlich auch, was du vorhin schon beschrieben hast bei The Beast in Me, liebe Doris. Auch hier wird eine homosexuelle Beziehung ganz normal, beiläufig gezeigt und eben auch ein nicht toxisches Männerbild vermittelt. Große Empfehlung.
Ja, sind alle sehr, sehr aufgeregt. Sie soll im Februar kommen, nämlich 6. Februar. Aber der Hype ist jetzt schon riesig. Es ist ein kleines Phänomen, das sich da ein bisschen entwickelt hat, nämlich dass auch heterosexuelle Frauen total auf diese Serie abfahren. Ich habe die Serie noch nicht gesehen, aber ich höre, dass es damit zu tun hat, dass Männer so gut mit Emotionen umgehen in dieser Serie. Klingt total spannend, freue mich extrem drauf. Worauf ich mich auch extrem freue, und das geht vielleicht auch nicht allen so, aber bei mir ist es so, ich freue mich total auf Bridgerton.
Ja.
Es gibt die 4. Staffel und wir haben ein Love Interest, ein neues, das ist Benedict Bridgerton. Das wurde ja schon angekündigt am Ende der letzten Staffel. Und das opulente Kostümdrama bleibt ein Fixpunkt für alle Fans von Romantik und High Society. Und Skandalen im alten London, 29. Jänner, Netflix, geht es schon los.
Ich freue mich auch darauf. Worauf ich mich auch freue, ist Euphoria.
Oh ja.
Ein bisschen so die Antithese zu Bridgerton, wenn man so will, aber auch da geht es um Beziehungen.
Ein harter Schnitt.
Ja, da gab es eine sehr lange Produktionspause, aber endlich kehrt Zendaya in der 3. Staffel als Rue zurück. Die Handlung wird einen Zeitsprung machen und die Charaktere Jahre nach der Schulzeit zeigen und mit Sharon Stone einen sehr prominenten Neuzugang vorweisen. Ja, auch das gibt's auf HBO zu sehen. Auch hier habe ich noch kein Release-Date gefunden.
Kann nur gut werden.
Ja.
Kann nur gut werden. Österreich und Deutschland, was tut sich da? Wir haben, und das ist jetzt wiederum ein harter Schnitt, Kommissar Rex. Andere sollen Euphoria machen oder Bridgerton. Bei uns kommt Kommissar Rex. Aber man soll es nicht kleinreden. Das war immerhin eine der erfolgreichsten Serien, die es in Österreich, glaube ich, jemals gegeben hat. Und nach mehr als 20 Jahren kehrt jetzt also diese kläffende Wurstsemmel-Legende nach Wien zurück. Maximilian Brückner spielt den neuen Kommissar Max Steiner, der an der Seite eines neuen Schäferhundes in 6 Folgen in Spielfilmlänge ermittelt. Das Ganze soll im April im ORF und auf Sat.1 kommen. Auch in die Verlängerung geht Braunschlag. Ich habe noch keinen Termin, den ich da jetzt präsentieren kann. Ich glaube aber auch, dass es früher werden wird. Braunschlag 1986. David Schalko bringt das Waldviertler Kultkaff zurück. Und in der Fortsetzung geht es ins Jahr 1986, wie der Titel schon sagt. Nikolaus Ovtcharek und Robert Palfreder sind dabei. Aber ebenso das gesamte Team von damals, ob das jetzt Maria Hofstetter ist, Manuel Rupe. Ich weiß nicht, wer noch, Simon Schwarz war, glaube ich, auch dabei. Alle sind wieder dabei und alle machen mit. Es gibt einen Neuzugang, das ist die Nora Waldstätten. Hm. Und es ist, was es war, eine Reise in die Vergangenheit, um das heute besser zu verstehen.
Sehr schön.
Und ich bin schon gespannt.
Vom Waldviertel geht es jetzt nach München. München Beats ist ein emotionales Familiendrama vor dem Hintergrund der Münchner Techno-Szene in den 90er Jahren. Die Geschichte verknüpft das Schicksal der Bauernfamilie Bierwirt, die durch die Schließung der kartoffelverarbeitenden Fanny-Fabrik vor dem Ruin steht, mit dem Aufstieg des legendären Kunstpark Ost. Während Fanny-Chef Theo Meinhardt das Areal modernisieren will, verwandelt sein Sohn Marius es in ein Technozentrum. Mittendrin die junge Linda, die vom Bauernhof flieht, um DJ zu werden und dabei ein dunkles Familiengeheimnis aufdeckt. Jule Herrmann spielt sie, Tobias Moretti gibt den Erdäpfelboss. Zu sehen wird es das auf ZDF geben.
Ja, und dann kommt wiederum HBO Max mit Banksters. Das ist 2004 in Berlin spielt das. Da geht es um den jungen Azubi Yusuf, der wegen der Beteiligung an mehreren Banküberfällen verhaftet wird. Die Serie begleitet ihn in Untersuchungshaft und im Zentrum steht die Frage, wer Yusuf verraten hat und wer zu seiner Gruppe gehört. Freunde, Bekannte, frühere Vertraute rücken in den Fokus von Polizei und Justiz. Dann gibt es Erinnerungslücken, widersprüchliche Aussagen und unsichere Alibis. Und das wird alles sehr kompliziert und es geht um die Suche nach Wahrheit und klingt auch irgendwie super. Soll im Februar kommen. Mehr Gangster kommen auch von 4 Block Zero. Das ist die Fortsetzung von 4 Blocks.
Ja.
Und das ist auch auf HBO Max. Und es gibt auch eine Fortsetzung von Crooks. Das ist die Netflix-Gangster-Serie, wo Marvin Crane Regie geführt hat und auch wieder Regie führt. So kann man sagen, es gibt viel zu schauen. Also deinem Neujahrsvorsatz, lieber Michael, steht wirklich nichts im Wege.
Ja, stimmt. Also würde ich sagen, ich hau mich vor den Bildschirm und danke euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken Christoph Neuwirth an den Reglern. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen. Bye, bye.
Bye, bye.